Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 156 am 4. März 2021. Und wie steht's an den Mikrofonen? Zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
Corinna Budras, hallo. Ja, und wir starten mal mit einer kleinen Hausmitteilung, denn bald steht der FAZ-Kongress an. Und wenn es einen positiven Aspekt von Corona gibt, dann ist das, dass Veranstaltungen dieser Art jetzt auch immer für alle zugänglich sind, weil im vergangenen Jahr hat das noch stattgefunden in Frankfurt in einer Kongresshalle und da war natürlich der Platz begrenzt, aber jetzt kann jeder kommen, der möchte, und das wollten wir mal ankündigen. Am 12. März findet der FAZ-Kongress statt, und zwar kommen da Sebastian Kurz, also schaltet sich ein, sollte man wohl sagen. Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, ist auch dabei. Ich glaube, unser Bundespräsident sagt auch ein paar Grußworte, und ich glaube, es wird alles in allem eine wirklich sehr muntere Veranstaltung. Sind viele CEOs auch dabei, also Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen, und natürlich dürfen Leser auch Fragen stellen, und da kann man sich gerne anmelden unter fazkongress.de, und wir freuen uns, wenn Sie auch mal reinschalten.
So schaut's aus, genau, aber davon abgesehen haben wir auch für diese Folge wieder eine ganze Menge an aktuellen Themen. Welche sind das denn?
Ja, das kann man wohl sagen. In dieser Woche bleibt uns keine andere Wahl, als Corona mal wieder den Vortritt zu lassen. Deswegen nehmen wir ja auch erst am Donnerstag auf. Am gestrigen Mittwoch haben Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten mal wieder intensiv miteinander gerungen, 9 Stunden lang, glaube ich, ne? Kurz vor Mitternacht kamen sie raus, und herausgekommen ist eine sehr komplexe Öffnungsstrategie, die wir mit der Rechtswissenschaftlerin Andrea Kiesling von der Universität Bochum besprechen wollen. Vielen dürfte sie schon bekannt sein über ihre vielfältigen Publikationen zu dem Thema und als Sachverständige im Bundestag. So, etwas untergegangen ist in dieser Woche dagegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem mega Aufregerthema, das in den vergangenen Jahren allerdings etwas an Glanz verloren hat, aber natürlich trotzdem sehr interessant ist. Es geht nämlich um das Freihandelsabkommen CETA, falls sich da noch jemand dran erinnert, und die Frage, inwieweit das in Deutschland Wirkung entfalten darf. Dann hattest du noch ein Thema in letzter Minute reingebracht. Was ist denn?
Ja, so sieht es aus. Der Internationale Strafgerichtshof hat gestern angekündigt, dass er Ermittlungen zum Nahostkonflikt aufnehmen wird, und zwar namentlich hinsichtlich möglicher Kriegsverbrechen Israels gegenüber Palästina. Und das ist eine ganz bemerkenswerte Entscheidung, weil lange unklar und umstritten war, ob Palästina sich überhaupt vor dem ISTGH auf etwaige Verstöße würde berufen können oder nicht. Und Israel ist natürlich höchst unzufrieden damit, dass der ISTGH das jetzt macht. Also das werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie das eigentlich möglich ist.
Also, und dann haben wir noch einen Nachtrag zur AfD und schließlich das gerechte Urteil. Aber nun müssen wir uns erstmal durch die Corona-Beschlüsse graben. Gar nicht so einfach.
Nee, in diesem Fall wirklich nicht so einfach. Also das System, was da gestern ersonnen wurde, ist, glaube ich, das bislang komplizierteste.
Ja, ausgefeilt könnte man es auch nennen. Also Vielleicht das Wichtigste vorab und das Einfachste vorab. Der Lockdown wird bis zum 28. März verlängert. Aber.
Im Prinzip, genau. Aber.
Ja, und ansonsten gibt es eben einen Stufenplan, der auch von Helge Braun, also dem Kanzleramtschef, heute herumgetwittert wurde, der sehr schön in Blau und Grün mal die einzelnen Öffnungsschritte darlegt. Also wir haben Öffnungsschritte von 1 bis 5 und dann weitere. Wir haben eine Ministerpräsidentenkonferenz am 22.03. wieder. Und ansonsten bleibt womöglich erstmal auch das eine oder andere, wie es schon war.
Ja, also diese Öffnungsschritte, wie gesagt, das ist wirklich sehr kleinteilig, und ich glaube, man kann das im gesprochenen oder selbst im geschriebenen Wort nicht vollständig darstellen. Es gibt dieses von dir schon erwähnte Schaubild, das packen wir auch mal in die Shownotes. Das ist vermutlich der beste Weg, sich einen Überblick zu verschaffen, aber natürlich trotzdem das eine oder andere wollen wir hier schon auch mal in der Sendung erwähnen. Ja, also zunächst mal jetzt mit Anfang März, das war ja eh klar, darüber hatten wir ja schon gesprochen, gingen eben Schulen und Kitas je nach Regelungen der Länder aber doch vielfach wieder auf zumindest und Friseure eben die etwas bizarre Ausnahme so und ab 8.3., also das wäre dann quasi der
Montag.
Kommende Montag, genau.
Internationaler Frauentag übrigens, das ist sicherlich kein Zufall.
Ah, okay. Ja. Sollen Bucher, ja genau, deshalb gehen auch die Blumengeschäfte wieder auf.
Damit man, und die Gartenmärkte.
Und die Gartenmärkte, nein. Und aber auch die Buchhandlungen, natürlich mit Begrenzungen von halt ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmeter, abhängig von der insgesamt verfügbaren Verkaufsfläche. Und auch weitere körpernahe Dienstleistungen, also Kosmetikstudios und ähnliches. Sowie Fahr- und Flugschulen dürfen den Betrieb wieder aufnehmen.
Aber mit tagesaktuellem Test. Ja, das ist jetzt neu hinzugekommen, dass es Öffnungen gibt, die an weitere Voraussetzungen geknüpft sind, nämlich einen tagesaktuellen Test. Das mit der Teststrategie ist ohnehin auch ganz interessant. Einerseits sind sie eben in solchen Kontexten verpflichtend. Auf der anderen Seite sind sie ein Versprechen, nämlich wenn es um Schulen geht, da wird versprochen, einmal die Woche das Personal, also die Lehrer und aber auch die Schüler zu testen. Und auf der anderen Seite muss man sich eben, wenn man körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen, da auch um einen Test kümmern. Interessant übrigens auch, wo das geht. Also natürlich in einem Testzentrum, beim Arzt oder bei beauftragten Dritten.
Ja.
Ich hoffe, das sind Apotheken. Ja. Aber man weiß es nicht so genau.
Ja, naja, oder man könnte es ja auch einfach selber machen. Ne?
Ja, die Frage ist, sind die eigentlich, das ist vielleicht auch eine ungeklärte Frage, sind die quasi sicher genug und nachvollziehbar genug, damit man da Eintritt sich verschaffen kann? Ne? Denn also Selbsttest könnte ja dann auch jeder andere aus der Familie sein oder auch einen x-beliebigen Test könnte. Wie kann man sozusagen durch die Selbsttests nachweisen, dass der tagesaktuell ist und dass man selber getestet wurde? Ne? Also das ist schon die erste Unsicherheit, die man da hat. Also höchstwahrscheinlich sollte man besser in ein Testzentrum gehen oder zum Arzt oder auch zu einem beauftragten Dritten.
Ja, zu den Tests vielleicht gleich noch ein paar mehr Worte, erst jetzt, um noch diese weiteren Öffnungsschritte ein bisschen darzustellen. Also das, was wir bisher gesagt haben, das gilt quasi so oder so. Und alles Weitere hängt jetzt aber davon ab, dass bestimmte Inzidenzwerte unterschritten werden. Und da gibt's jetzt eine neue Grenze, nämlich die 100, und eine alte, nämlich die 50. Also, und zwar bei einer Inzidenz von unter 100 soll zum Beispiel auch wieder das Shopping im Einzelhandel möglich sein, allerdings nur nach vorheriger Terminvergabe und natürlich auch mit Kundenbegrenzung und so weiter.
Und das nennt sich übrigens Click and Meet.
Ja, Click and Meet,
wenn
genau.
Das auch schön, wie dann solche Bezeichnungen hier auch Eingang in den aktuellen Wortschatz finden.
Auch Museen, Galerien, Zoos und so weiter sollen möglich sein, aber auch da nur mit Terminbuchung. Und Sport soll möglich sein, zumindest außen und mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten bzw. maximal 20 Kindern. Und wenn man nicht nur unter der 100, sondern sogar unter der 50 liegt, dann geht wiederum ein bisschen mehr ab dem 8.3., also ab kommenden Montag. Dann soll nämlich Shopping im Einzelhandel auch ohne vorherige Terminvergabe, allerdings natürlich immer noch mit Begrenzung der Kundenzahl möglich sein. Dasselbe soll dann auch für Museen, Galerien und so weiter gelten. Und Außensport mit maximal 10 Personen, sofern er kontaktfrei ist. Also kein, Rugby oder ähnliches.
Müssen wir noch kurz klären, worauf sich die 50 beziehungsweise die 100 bezieht. Das sind erstmal jedenfalls gemeint, sind die Inzidenzen im Bundesland, ne?
Ja.
Glaubt man. Vielleicht wird es ja auch wieder Neuinterpretationen geben in den nächsten Tagen, aber das würde ich jetzt erstmal in den Raum stellen.
Ja, Und dann, das soll quasi dann erstmal der Status sein für mindestens 2 Wochen. Und wenn dann dieser Zustand, den man zum 8.3. hat, ja, also zum Beispiel eine Inzidenz von unter 100 oder sogar eine Inzidenz von unter 50, wenn es also gelingt, die 14 Tage später auch immer noch zu haben, ja, dann werden wiederum weitere Öffnungsschritte möglich. Und zwar auch da, wenn es halt nur in Anführungsstrichen unter 100 ist, dann soll zum Beispiel Außengastronomie gehen, allerdings nur mit vorherigem tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest. Desgleichen auch Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos sowie Sport kontaktfrei innen und mit Kontakt außen. Und wenn die Inzidenz sogar unter 50 ist, dann sollen alle diese Dinge auch gehen, allerdings sogar dann ohne tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest. Das ist also quasi jetzt man kommt schon kaum noch hinterher, der dritte oder vierte Schritt. Also laut diesem Schaubild hier ist es der vierte Schritt.
Genau, und frühestens am 22.3., das kann man sich ja schon mal aufschreiben, aber es fängt schon an. Vom 8.3. bis zum 22.3. ja, sind 14 Tage gut.
Ja, und dann wiederum 14 Tage später, das ist dann also frühestens der 5.4., wird nochmal geguckt, so wo ist denn die Inzidenz jetzt, wenn sie dann immer noch unter 100 ist, dann kommen auch wiederum, dann soll das jetzt mit dem Einzelhandel auch wiederum gehen und mit dem Sport, wobei mir hier zumindest aus dieser Übersicht nicht ganz klar wird, und zwar ohne Terminvergabe dann, ja. Und wenn sie unter 50 ist, dann sollen auch Freizeitveranstaltungen im Außenbereich gehen und so weiter. Und das klingt ja erstmal jetzt alles ganz schön und so, als wäre da eine ganze Menge irgendwie vorgesehen. Der Punkt ist natürlich, unter 50 ist sie halt ganz überwiegend nicht, ja. Und selbst wenn sie es gerade irgendwo mal sein sollte, dann ist natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie da nicht besonders lange bleibt, sobald man anfängt, weitere Lockerungen einzuführen. Und unter 100, ja, ist sie schon eher, aber da sind natürlich die Möglichkeiten dann doch praktisch recht begrenzt. Also so diese ganze Terminvergabegeschichte und so, jetzt mal abgesehen davon, dass das ja auch alles, also das kann man so leicht in so eine Verordnung reinschreiben, ne? Aber das setzt ja auch einen enormen Organisationsaufwand auf Seiten der Museen oder Einzelhändler oder Ähnliches voraus, um das überhaupt gewährleisten zu können. Ne? Die haben ja nicht unbedingt alle schon so ein System, mit dem man jetzt irgendwie online sich zum Besuch registrieren könnte. Also insofern kann es durchaus auch passieren, dass jetzt sich spürbar, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel ändert. Aber das hängt großteils von den Inzidenzwerten ab, muss man sagen.
Mhm. Du wolltest noch das Testen vertiefen. Da kann man nochmal erwähnen, dass eine Taskforce Testlogistik gebildet wird unter der gemeinsamen Leitung vom Bundesgesundheitsministerium und Bundesverkehrsministerium. Das fand ich auch eine schöne Kombination. In Zusammenarbeit mit Finanzen, Arbeit, Wissenschaft und dem Bundeskanzleramt, also jeweils die Ministerien und das Bundeskanzleramt und Länder und je einem Vertreter von Produzenten, Handel und Logistikbranche. Also das wird, glaube ich, auch eine gelungene Veranstaltung, denn wir brauchen mehr Tests. Das ist schon mal ganz klar.
Ja, und das ist auch wirklich, also das ist schon einer der Punkte, wo man sagen muss, da hat Deutschland schon echt ein bisschen vergeigt. Also das hätte einfach schneller gehen müssen mit der Verfügbarkeit der Schnelltests. Es soll jetzt ab 8.3. will der Bund die Kosten für einen Schnelltest pro Bürger pro Woche übernehmen, den man dann halt bei einem noch festzulegenden Ort, also vermutlich einem Testzentrum oder Ähnliches, in seiner jeweiligen Kommune halt machen können soll. Außerdem steht dann da auch, und an dem Punkt ist es ein bisschen nebulös formuliert, der Beschluss drin, dass man also, ja, dass von Arbeitgebern auch erwartet würde, dass sie ihren Mitarbeitern mindestens einen Schnelltest pro Woche zur Verfügung stellen. Da wird aber nicht so richtig klar aus diesem Beschluss, ob das jetzt eigentlich eine Pflicht sein soll oder eben einfach nur eine Erwartung halt, die aber nicht wirklich durchgesetzt werden kann. Insgesamt ist das natürlich alles relativ wenig, ein Schnelltest pro Woche, und gut, die Kosten werden ab dem 8.3. übernommen, aber vom Bund, ob es das dann aber auch tatsächlich heißt, dass wirklich überall ab dem 8.3. mit kurzer Frist Schnelltests auch verfügbar sein werden, ist natürlich nochmal die andere praktische Frage, ja. Und diese von dir schon erwähnte Taskforce, die soll halt bis Ende März darauf hinarbeiten, dass das alles mit den Schnelltests noch umfassender und besser funktioniert. Wie gesagt, das, da sind andere Länder uns wirklich weit voraus. In Österreich läuft das seit einem Monat kugelrund. Das ist ein bisschen, ja, traurig, dass man das nicht irgendwie besser hingekriegt hat. Aber gut, was will man machen? Ja,
besser spät als nie. Ich freue mich auf, ja, auf meine nächsten Schnelltests. Also ich werde doch auch, sobald es geht, mir mal welche besorgen, nur um zu wissen, wie es funktioniert. Gibt es ja auch mehrere Optionen, Gurgeln oder Nase. Also das wird nochmal ein Abenteuer. Impfen könnte man noch ergänzen. Da bleibt es grundsätzlich bei der Priorisierung. Das war ja am Wochenende ja von einigen Ministerpräsidenten, es waren nur drei Männer, die das gefordert haben, das aufzuweichen. Da will man jetzt im Moment noch nicht ran, aber dann wiederum doch, weil ja Anfang April die Hausärzte da mitmischen. So, und
ja, wobei die Hausärzte sich ja zumindest im Grundsatz schon auch an die vorgegebene Priorisierung halten sollen. Aber ich glaube, sobald man das halt in zig, zehntausende Hausarztpraxen weitergibt, wird man auf jeden Fall, also wird es, glaube ich, in der Praxis zu einer etwas flexibleren Handhabung kommen.
Ja, weil ja eben da auch noch stärker die Vorerkrankungen berücksichtigt werden. Und das ist ja auch total sinnvoll, das zu tun, ne? Also ein 50-Jähriger ist ja, also nicht die ganzen 50-Jährigen sind ja auch nicht gleich, ne? Es gibt Fitte und weniger Fitte und Vorerkrankungen oder auch nicht. Es soll auch Tempo geben beim Impfen generell, weil die Zweitdosen nicht mehr zurückgehalten werden. Zumindest soll das Zurückhalten deutlich reduziert werden.
Genau, es soll reduziert werden. Also und zwar heißt es hier gemäß der jeweiligen Zulassung der Impfstoffe das zulässige Intervall zwischen erster und zweiter Impfung möglichst auszuschöpfen. Ja, also das ist ja so eine Sache, die zum Beispiel Großbritannien von Anfang an gemacht hat. Die haben halt gesagt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir vor allem erstmal jeden einmal impfen. Und wenn das dann von uns aus ein bisschen länger als die empfohlenen 6 oder 8 Wochen oder so dauert, bis diejenigen dann ihre Zweitimpfung bekommen, dann ja, ist
es
3 bis 4,
muss man ehrlicherweise sagen, ne? Aber gut.
Ich glaube, es ist von Impfstoff zu Impfstoff, aber auch
ja,
ist es
aber
bei allen 3 bis 4?
Eher okay. So. In dieser Richtung als.
Selbst dann ist uns das erstmal egal. Da gab es dann zwischendrin auch Befürchtungen, ob das vielleicht ein solches Vorgehen eventuell weitere Mutationen des Virus begünstigen könne. Das scheint sich aber zumindest bisher nicht so bestätigt zu haben. Und insgesamt fährt Großbritannien offenbar ziemlich gut damit. In Deutschland hat man anfangs eher, habe ich den Eindruck gehabt, das exakte Gegenteil gehabt. Also das heißt, für jede Erstimpfung, die verabreicht wurde, wurde schon direkt eine Zweitimpfung, eine Ampulle für die Zweitimpfung zurückgelegt, ja. Also man hat noch nicht mal, man hätte ja auch sagen können, wir verimpfen jetzt schon erstmal alles, was da ist, aber wir kalkulieren halt so, dass wir ja wissen, dass wir in den nächsten 3 bis 4 Wochen wieder neue Lieferungen bekommen und darauf verlassen wir uns, ja. Also das zumindest hätte man ja machen können, aber ich glaube, selbst dieses wurde nicht getan, sondern es wurde quasi immer erstmal eine zweite auf die Bank gelegt. Und schon erst recht hat man nicht so kalkuliert, dass man bewusst die 3 bis 4 Wochen sogar überschreitet. Und Letzteres soll auch immer noch nicht passieren, aber Ersteres, also sprich ein zumindest wirklich Ausreizen dieser Frist und ein eben das Vertrauen darauf, dass die angekündigten Lieferungen dann auch kommen werden, sodass man die Frist für die Zweitimpfung wird einhalten können, das soll wohl etwas stärker umgesetzt werden. Also ja, genau. Mhm. Ein kleiner Schritt zumindest in die Richtung des britischen Weges an der Stelle.
Haben wir noch was?
Nur verständnishalber, das vertiefen wir dann gleich im folgenden Gespräch. Man muss eben wissen, dass gestern außerdem im Bundestag über eine Änderung des IFSG abgestimmt worden ist. Die ist jetzt nicht so super
das
dramatisch.
Das Infektionsschutzgesetz,
aber,
ne? So viel Zeit
genau.
Muss sein.
So viel Zeit muss sein, die eben ein paar, ja, beispielsweise die Ermächtigungsgrundlagen ein bisschen präzisiert und so weiter. Das kann sonst leicht zu Verwirrung führen. Das sind 2 parallele Vorgänge. Es gab einmal die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zusammen mit der Bundeskanzlerin, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann gab es eben noch die Beschlüsse im Bundestag, Und um beides geht es jetzt gleich im Anschluss im Gespräch mit Frau Kiesling.
Genau, also das waren jetzt die Beschlüsse und jetzt wollen wir einiges vertiefen mit Andrea Kiesling, die ich vergangene Woche schon als Professorin angekündigt habe und das natürlich, also jedenfalls gefühlt auch zu Recht, denn sie ist natürlich omnipräsent und eine gewichtige Stimme in dem ganzen rechtlichen Diskurs auch, aber sie ist formal akademische Rätin am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum und eben formal noch nicht Professorin. Aber sie hat eben schon viel zum Thema Infektionsrecht und Impfpriorisierung geschrieben. Und außerdem hat sie als Sachverständige den Bundestag in diesen Fragen beraten. Dann begrüßen wir jetzt Andrea Kiesling. Hallo, Frau Kiesling.
Guten Morgen.
Ja, Frau Kiesling, es kursieren ja jetzt schon die größten Schaubilder über die Öffnungsstrategien und Schritte, die uns da in den nächsten Wochen erwarten. Blicken Sie eigentlich noch durch?
Also gerade jetzt mit dem Stufenplan von heute Nacht eigentlich gar nicht. Also die letzten Male, da konnte man immer noch ganz gut so grob das nachvollziehen. Man musste dann natürlich immer noch in die Verordnung gucken. In dem Bundesland, gerade hier in NRW, setzt Herr Laschet nicht immer alles um. Aber jetzt bei dem Stufenplan habe ich auch so das Gefühl, dass das, was man im ersten Moment so denkt, dass jetzt ganz viel doch irgendwie geöffnet wird, vielleicht nicht sofort, aber so nach ein, zwei Wochen, dass das irgendwie vielleicht gar nicht so kommt oder dass wir schneller bei dieser Notbremse sind mit den 100, das habe ich mir gemerkt. Und dann wird vielleicht doch gar nicht so viel geöffnet wie gedacht. Also ich finde es sehr kompliziert.
Wir müssen uns in der Tat ja jetzt an neue Zahlen gewöhnen, denn die 35 und die 50 kannten wir schon. Nun spielt die 100 eine neue Rolle. Sie wird eben einerseits, wird sie für einen längeren Zeitraum unterschritten, können stufenweise Öffnungen erfolgen. Da kommt sie ins Spiel. Und auf der anderen Seite, haben Sie es eben schon erwähnt, löst sie eine Notbremse aus. Ist das rechtlich eigentlich nachzuvollziehen, dass jetzt noch eine 100 dazukommt?
Also die 100, also wo die überhaupt herkommt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen einfach der aktuelle Stand, dass man so ungefähr, man ist so in vielen Bereichen und so in vielen Regionen in Deutschland unter der 100, aber die ist wahrscheinlich doch schon wieder so in Sichtweise, dass man sich daran orientiert. Wir hatten ja so im November, Dezember, war ja die 200 auch so eine ganz wichtige Zahl, die auch nicht im Gesetz stand. Da hat man dann immer von diesen Hotspots gesprochen, wo dann nächtliche Ausgangssperren und so galten. Jetzt bei der 100, ja, also im Gesetz steht es gar nicht. Im Gesetz haben wir nach wie vor die 35 und die 50, die steht da nach wie vor drin. Und der Bundestag hat ja sogar heute an diesem Absatz in dem 28a sogar noch was geändert. Aber nichts an dieser 35 und an dieser 50. Und er hat auch nicht die 100 da reingeschrieben, also das hat er auch nicht gemacht. Deswegen finde ich das rechtlich schwierig. Also das als Notbremse zu nehmen, das ist natürlich, in der Richtung kann man das sicher regeln, weil ja die 50 eigentlich so ein bisschen als Notbremse bislang war. Deswegen ist es jetzt, also die Frage ist eher, ob man nicht vorher schon was tun müsste. Und ja, da bin ich doch etwas erstaunt, dass man das jetzt vor allem an dem gleichen Tag wirklich festzurrt, an dem man das Gesetz ändert und das Gesetz bestätigt eigentlich.
Ja, interessant, ne? Da ist tatsächlich das Parlament hinkt schon wieder hinterher. Also wir reden jetzt hier von 28a Infektionsschutzgesetz, ne? Und genau. Da ist die Regierung schneller gewesen gestern Abend, ne?
Ja, das lief parallel, also diese 28a, was man da geändert hat, das wurde jetzt so in der letzten Woche wurde darüber verhandelt. Das war noch gar nicht vorher in der eigentlichen Bundestag-Drucksache drin, wurde auch nicht in der Sachverständigenanhörung angesprochen, sondern das ist etwas ganz Neues, worüber man jetzt so seit dem Wochenende irgendwie haben die hart verhandelt wohl. Und parallel gab es ja auch diese anderen Gespräche zwischen den Ministerpräsidentinnen und dem Bundeskanzleramt. Also das ist schon, das sind letztlich natürlich andere Menschen, die darüber reden, aber sie sind von den gleichen Parteien. Man wundert sich da etwas. Und ich habe die Debatte im Bundestag mir vorhin auch angeschaut. Also das war ganz interessant, dass da auch die Abgeordneten von SPD und Union sogar das auch kritisiert haben, was da jetzt letzte Nacht passiert ist, so in Teilen. Ja, es läuft so etwas parallel.
Ich würde gerne nochmal den Punkt mit der Komplexität ein bisschen vertiefen, denn Sie sagen, Sie haben Schwierigkeiten, da jetzt überhaupt noch den Überblick zu behalten. Mir ging es in Vorbereitung auf diese Sendung ehrlich gesagt ähnlich. Natürlich einerseits diese komplizierten Regelungen sind vermutlich dem Bestreben geschuldet, halt möglichst viel Öffnung für möglichst viele Teilbereiche innerhalb irgendwie gerade noch verantwortlicher Grenzen zu erlauben und andererseits eben die Pandemie nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Also dass der gute Wunsch dahinter ist ja schon nachvollziehbar, ähnlich vielleicht wie im Steuerrecht oder so, wo man auch irrsinnig komplexe Regeln hat, die ja auch nicht als Selbstzweck existieren, sondern eben um möglichst viele Einzelfallkonstellationen möglichst gerecht behandeln zu können. Aber wir reden hier ja schon über Regeln, die gegen, also wenn dann gegen sie verstoßen wird, zum Beispiel auch Bußgelder nach sich ziehen können. Ne? Also es ist ja doch, dann ist es ja zumindest oft dann in den Landesverordnungen so ausgestaltet, dass das eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn man eben Dinge macht, die man bei der gerade geltenden Inzidenz nicht darf. Und da frage ich mich langsam, ist das eigentlich überhaupt noch mit dem Bestimmtheitsgebot zu vereinbaren? Also ich meine, welcher Bürger kommt da noch hinterher? In welchem Stadium dieses fünfschrittigen Öffnungs- und Wiederschließungsprozesses man sich gerade befindet und ob er sich jetzt gerade mit 3 oder mit 5 Leuten treffen darf?
Ja, also gerade was diese Kontaktbeschränkung oder überhaupt so die Regelung, die nur den Privatbereich, also so wirklich dieses, ich treffe mich mit Freunden, da ist das natürlich außerordentlich wichtig, dass man weiß, was gilt, weil das sagt einem dann ja keiner. Bei so der Frage, ist jetzt der Blumenladen geöffnet oder nicht? Das sieht man dann ja irgendwie und kann dann nur darauf hoffen, dass auch der Geschäftsinhaber das richtig umgesetzt hat. Ich war mal in einem Geschäft, wo ich das Gefühl hatte nachher, der hätte vielleicht gar nicht offen sein dürfen.
Eben auch die durchschnittliche Blumenhändlerin ist ja jetzt keine Expertin, also ist ja jetzt nicht unbedingt eine Juristin so.
Nee, das stimmt. Aber also da kann man nur hoffen, dass die Ministerien das auf ihrer Homepage zum Beispiel auch klar und deutlich sagen. Klar, man kann immer in diese Corona-Schutzverordnung gucken, aber wir in NRW, also ich, in anderen Bundesländern mag es das auch geben, aber hier habe ich das natürlich oder beobachte ich das am genauesten. Und da hatten wir zum Beispiel vor Weihnachten die Situation, dass, also weil es gibt auf diesen Homepages ja, gibt es ja immer noch so Informationen für die Bevölkerung. Und also wo man so quasi erklärt, was in der Corona-Schutzverordnung drinsteht. Und da wurde dann zum Beispiel diese Regelung über Weihnachten, mit wie vielen Leuten darf ich mich Weihnachten zu Hause treffen, standen da so Dinge, also das, was man auch so allgemein bundesweit gehört hat, mit so und so vielen Leuten aus so und so vielen Haushalten, was ja auch schon schwierig war zu verstehen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis man da zueinander stehen konnte. Und das Interessante war, das klang so, wenn man das gelesen hat, als dürfte man sich eben zu Hause unterm Weihnachtsbaum auch nur sehr eingeschränkt mit Leuten treffen. Und in NRW gelten nach wie vor im privaten Bereich, also wenn ich zu Hause bin, gar keine Kontaktbeschränkung. Auch Weihnachten nicht. Man hätte Weihnachten zu Hause mit 100 Leuten sitzen können und das war nicht verboten. Und deswegen finde ich, ist das mit der Bestimmtheit, also die Corona-Schutzverordnung, da mag das so sein, wenn man die sich jetzt anschaut, dass das dann oft auch verständlich ist, zumindest für so, also so dem Grad der Bestimmtheit, den wir sonst auch immer als Maßstab anlegen. Aber man muss natürlich für die Bevölkerung die Informationen, die man da bereitstellt, die müssen natürlich dann auch eindeutig sein und auch richtig sein.
Und vor allen Dingen muss ja der Verordnungsgeber auch ziemlich auf Zack sein, ne? Wenn man jetzt die Beschlüsse so sieht, weil das ist ja sehr voraussetzungsreich. Ne? Das heißt, es muss irgendwie 3 Tage lang unter 100 oder unter 50 sein, dann muss das abgestimmt sein auf die Öffnung davor, also die vierte Stufe darf nicht vor der dritten kommen und dann auch nur 14 Tage, nachdem die dritte Stufe gelaufen ist. Also im Grunde genommen muss der Verordnungsgeber da sehr auf Zack sein und immer wieder aktualisieren und immer wieder die Bevölkerung informieren.
Gerade jetzt bei diesem Stufenplan, ja, auf jeden Fall. Gerade dieses mit den 3 Tagen und wir schauen uns die Zahlen an und dann gilt doch wieder was anderes. Das klingt sehr kompliziert und das ist wahrscheinlich in der Umsetzung ist das dann auch so.
Ich hätte noch eine andere Frage. Diese jetzt jüngst getroffenen Beschlüsse knüpfen ja auch genauso wie alle bisherigen an die 7-Tages-Inzidenz an. Und nun ist es ja aber so, dass langsam zwar, aber doch stetig die ältesten Bevölkerungsgruppen durchgeimpft werden. Noch nicht alle, aber mit jedem Tag einige mehr und irgendwann dann auch alle. Und das heißt eigentlich, dass wir uns doch theoretisch, würde ich denken, auch höhere Inzidenzwerte leisten könnten, weil dann zwar vielleicht mehr Leute krank wären, aber es wären eben nicht mehr die Hochrisikogruppen krank. Und somit würden auch nicht so viele Intensivbetten belegt werden. Ja, das war ja immer, also das ist ja immer das etwas seltsame Verhältnis. Das heißt, wir, Schutzziel ist quasi die Vermeidung des Zusammenbruchs des Gesundheitswesens. Und als Indikator dafür nehmen wir die 7-Tages-Inzidenz. Aber meine Frage wäre, verliert die 7-Tages-Inzidenz so langsam, aber sicher irgendwie ihren sinnvollen Zusammenhang zu diesem Schutzziel, wenn die Leute, die typischerweise Intensivbetten brauchen, überwiegend geimpft sind?
Das ist eine ganz spannende Frage, die ist eigentlich vielschichtig. Wir haben in Absatz 3, also über den wir ja gerade gesprochen haben, wo diese Inzidenzzahlen drinstehen in dem 28a, da steht in Satz 1 steht das Ziel, was die Schutzmaßnahmen verfolgen sollen, und das ist unter anderem die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, so wie Sie es gerade gesagt haben. Es steht aber auch drin der Schutz von Leben und Gesundheit. Das ist erstmal, das ist sehr, sehr abstrakt natürlich. Das ganze Infektionsschutzgesetz soll ja diesen Zweck verfolgen, Leben und Gesundheit zu schützen. Also es ist auch wieder sehr unbestimmt, was heißt das jetzt? Herr Volkmann zum Beispiel meint, man könnte dann daraus ablesen, dass man jede Infektion irgendwie vermeiden soll, wenn man sich nur daran orientiert. Das, finde ich, kann man da jetzt nicht unbedingt rauslesen. Ich finde, man kann zum Beispiel da auch reinlesen, dass man sowas wie Long-Covid, also diese Langzeitschäden, dass man das auch berücksichtigt. Also dass selbst wenn alle Risikogruppen, ist ja immer noch schwierig, aber vor allem jetzt die PflegeheimbewohnerInnen, aber auch sonst, klar, die jetzt in Gruppe 1 sind und vielleicht 2, wenn die alle durchgeimpft sind, finde ich es immer noch schwierig, dann zu sagen, naja, das mit der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr so belastet, das stimmt wahrscheinlich. Und wir lassen dann allein deswegen mehr Infektionen zu als vorher, weil mir natürlich, wenn man überlegt, dass irgendwie 10% der Infizierten diese Langzeitschäden wohl bekommen, finde ich, muss man das auch berücksichtigen. Aber der Gesetzgeber hat jetzt tatsächlich der hat einen neuen Satz 12 da eingefügt, jetzt, was heißt heute, der Bundesrat muss ja noch drüber entscheiden, aber im Prinzip heute durch diese Verabschiedung im Bundestag. Und in Satz 12 steht jetzt tatsächlich drin, dass man auch die Anzahl der geimpften Personen berücksichtigen soll. Allerdings, das ist ein bisschen komisch geregelt. Also wenn man Schutzmaßnahmen ergreift, soll man sich an dieser 7-Tages-Inzidenz ausrichten. Und wenn man wenn man prüft, ob man sie jetzt aufhebt oder zumindest wieder ein bisschen zurücknimmt, die Schutzmaßnahmen, dann soll man auch die Anzahl der geimpften Personen berücksichtigen. Ich weiß nicht, warum man das nicht vorher eigentlich dann auch schon machen müsste. Und auch den R-Wert an der Stelle. Also das steht jetzt sogar im Gesetz. Von daher, so wie Sie das gerade meinten, kann man das auf jeden Fall dann so lesen, dass man sagt, das Gesundheitssystem wird jetzt weniger belastet, weil die Leute, die infiziert sind oder die vielleicht auch wirklich Covid-19 bekommen, die kommen vielleicht ins Krankenhaus, vielleicht aber auch nicht. Vor allem kommen sie nicht mehr auf die Intensivstation, dass man dann da mehr zulässt. Ich finde das schwierig, also wie gerade wegen dieser Langzeitschäden. Wenn das jetzt wirklich für alle, die nicht im Krankenhaus sind, wirklich nur so eine mittelschwere Grippe wäre, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man dann wirklich sieht, dass die Leute zum Teil danach berufsunfähig sind, dann finde ich das schwierig.
Was hätten Sie denn jetzt präferiert? Also wären Sie denn, plädieren Sie dafür, quasi bei der 35 und der 50 zu bleiben? Oder sind solche starren Grenzen eigentlich gar nicht angemessen?
Also starr wird es zum einen dadurch ja, dass wirklich konkrete Zahlen genannt werden. Und starr wird es natürlich auch dadurch, selbst wenn man keine konkreten Zahlen reingeschrieben hätte, dass man im Prinzip, also bislang jedenfalls, immer nur auf den Inzidenzwert abgestellt hat. Da steht nach wie vor, dass man, wenn man diese Schutzmaßnahmen ergreift, das insbesondere an den Inzidenzwerten ausrichtet. Aber eigentlich ist dann alles, was danach in der Vorschrift kommt, da geht es dann nur noch um diese konkreten Zahlen. Und gar nicht mehr so sehr um auch, geht es nicht mehr so um andere Kriterien. Ich finde, man muss zum Beispiel, und deswegen finde ich die Zahlen zu starr, sollte man auch schauen, was ist eigentlich gerade so die Positivrate bei den Tests? Also wie viele Tests werden überhaupt durchgeführt? Im Moment wird ja, glaube ich, nach wie vor, das war jedenfalls jetzt im Januar, Februar, weniger getestet als dann letztes Jahr im Herbst. Und das ist ja dann schon, dann sind die Zahlen ja auch anders aussagekräftig. Also sagen was anderes aus an der Stelle. Vielleicht sind sie sogar eigentlich noch höher und man müsste noch strengere Maßnahmen ergreifen. Ich finde das jedenfalls schwierig, jetzt zu sagen, wir merken irgendwie, ist es ganz schwierig, auf diese Zahlen zu kommen. Und deswegen gelten die dann nicht mehr. Also das gerade wegen dieser neuen ansteckenderen Varianten. Und das hat zum Beispiel, das steht jetzt auch im Gesetz, also dass man auch berücksichtigt, dass es jetzt stärker belastende Virusvarianten gibt. Das schreiben die jetzt da rein. Und eigentlich müsste doch, finde ich, wäre dann die Konsequenz, dass vielleicht diese Werte sogar zu hoch gegriffen sind, weil man vielleicht, wenn das jetzt ansteckender ist, doch gar nicht es schafft, die Kontakte nachzuverfolgen bei diesen Grenzen. Das war ja mal da ursprünglich die Idee dahinter. Deswegen, also finde ich, ist es eigentlich, so wie das Gesetz jetzt auch geändert wurde, könnte man sogar da reinlesen, man kann vielleicht sogar schon unterhalb dieser Grenze schon, also muss man sich jedenfalls sehr ernsthaft überlegen, ob man da Maßnahmen ergreift. Das wird dann natürlich ein bisschen ausgehebelt durch diese Frage mit den geimpften Personen und so weiter. Was ich insgesamt schwierig finde an diesem Absatz 3 oder überhaupt daran, dass das ganze Konzept des Staates im Moment richtet sich nach dem so ein bisschen, was im 28a drin steht, und man vernachlässigt, also man, natürlich arbeitet man da auch dran, aber irgendwie gibt es ja auch noch andere Maßnahmen, also dass man viel umfassender, also viel mehr testet und auch in bestimmten Situationen auch Tests einsetzt, oder dass man auch wirklich das mit der Impfung, dieses leidige Thema, dass man da die Quoten viel schneller erhöht, und dann bräuchte man ja dann wahrscheinlich weniger Schutzmaßnahmen, so wie Sie das ja auch gerade gesagt hatten.
Ja, das ist natürlich wirklich ein Trauerspiel. Also da haben wir ja eingangs auch schon ein bisschen drüber gesprochen, gerade das mit den Schnelltests, das dauert, also soll ja jetzt dann endlich langsam mal losgehen, aber irgendwie auch mit einem pro Woche, und weiß man alles noch nicht so genau und so weiter. Aber sozusagen, also selbst wenn man da jetzt der Auffassung wäre, da habe der Staat quasi versagt, oder um es vielleicht ein bisschen weniger drastisch zu formulieren, da habe er jedenfalls langsamer gehandelt, als es tunlich gewesen wäre, dann hat das ja aber doch trotzdem keine unmittelbaren Konsequenzen für die Rechtmäßigkeit oder überhaupt Sinnhaftigkeit der Beschränkungen, die nun mal in Anbetracht der Lage, so wie sie sich darstellt, gelten müssen, oder?
Ja, das ist ein großes Problem. Also genau, also in dem Moment, wenn wir jetzt irgendwie überprüfen, was ist jetzt verhältnismäßig, dann muss ich halt gucken, was ist jetzt gerade so der Stand. Und dann ist klar, dann ist irgendein Versagen vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei der Organisation der Impfung oder der Organisation dieser Tests, kann ich dann natürlich jetzt aktuell nicht einpreisen. Aber man kann, das läuft irgendwie so parallel. Ich frage mich auch, also auch alle, die jetzt so diese Öffnung wollten und wollen und da mehr fordern, das ist ja auch irgendwie, man hat da ja gar nicht zwei verschiedene Varianten, so die so unabhängig voneinander sind. So dieses, ja, da wenn wir öffnen, dann kostet es vielleicht nur ein bisschen mehr Geld oder so, aber ansonsten ist alles so, wie wir es gerne hätten. Wenn wirklich diese dritte Welle jetzt einfach kommt, ja, dann kommt der nächste Lockdown. Und das fragt man sich dann schon, warum man das jetzt nicht so berücksichtigt, dass man versucht, den aber zu verhindern.
Aber genau, letztendlich wird das ja dann eingeführt durch diese Notbremse bei 100. Versucht man, das scheint ja der Kompromiss zu sein, auf den man sich jetzt nur auf politischer Ebene einigen konnte, ne? Es gab natürlich ein großes Drängen in Richtung Öffnung, aber ich meine, Sie haben ja schon am Anfang gesagt, letztendlich, wenn man sich die Öffnungsschritte anguckt, dann könnte es ja noch sehr, sehr lange dauern, bis tatsächlich alles wieder ans Laufen kommt, insbesondere was der Einzelhandel angeht. Aber es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, Öffnungsschritte mit Tests zu kombinieren. Also das ist ja jetzt auch eine Neuigkeit, ein Novum in diesem Zusammenhang. Wie bewerten Sie denn das? Wir haben ja jetzt unterschiedliche Kategorien. Also wir haben zum Beispiel die Kosmetikstudios, also die körpernahen Dienstleistungen, wo vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit besteht, eine Maske zu tragen. Da ist dann die Voraussetzung, dass man da Zugang hat, einen Test, der am gleichen Tag durchgeführt werden soll. Auf der anderen Seite kann man selbstverständlich weiterhin zu DM, Rossmann, Edeka, Rewe und wer da noch alles ist, ohne vorher einen Test genutzt zu haben. Also ist das rechtlich nachvollziehbar, dass man diese unterschiedlichen Kategorien wählt?
Da würde ich dann schauen, wie ist dann das Infektionsrisiko? Wo gehe ich hin, wenn ich zu DM oder wo auch immer? Also wenn ich kurz einkaufen gehe und mich wirklich nur kurz in dem Laden aufhalte und diese medizinische Maske trage, dann ist das Risiko natürlich viel geringer, als wenn man sich jetzt bei der Kosmetikerin oder auch beim Friseur, also da kann man sich ja auch Stunden sogar aufhalten, wenn man das macht. Also das, und wir haben das, letztlich haben wir das ja auch in anderen Bereichen, in Pflegeheimen, dass man da als Besucher oder Besucherin einen Test vorweisen muss. In NRW zum Beispiel haben wir das als Pflicht noch gar nicht so lange. Und da darf der Test sogar 48 Stunden alt sein. Das ist dann ja auch in der Sache, also eigentlich Quatsch, das so zu regeln. Der ist dann ja nicht mehr aussagekräftig. Also dass man da differenziert, das kann man sicher gut rechtfertigen mit dem Infektionsrisiko. Da würde ich zum Beispiel auch das kritisch sehen, dass man, wenn man sich jetzt, sollte jemals dieser Öffnungsschritt mit der Außengastronomie kommen, dass man dann da auch einen negativen Test braucht, wenn man draußen damit Person aus einem anderen Hausstand sitzt. Ich weiß nicht, ob das nicht an der Stelle dann doch irgendwie übertrieben ist, wenn es draußen ist. Aber grundsätzlich haben wir im Infektionsschutzgesetz bei diesen Maßnahmen im 28a ist ja immer die Rede von Untersagung oder Beschränkung. Und das wäre dann einfach so eine Beschränkung, so eine Art von Zugangsbeschränkung für die Gäste, für die Kundinnen.
Interessanterweise hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gerade eine Testpflicht zumindest für Mitarbeiter in Altenheimen gekippt. Das fand ich auch eine bemerkenswerte Entscheidung. Da ging die davon aus, dass irgendwie diese engmaschigen Tests sowas wie eine behördliche Beobachtung sind, ja, und die dann an besondere Untersuchungspflichten nach sich zieht, und das setzt eben den Verdacht voraus, dass sich die betroffene Person angesteckt hat, und da hatten sich offensichtlich Mitarbeiter dagegen gewehrt, und da hatte es der Verwaltungsgerichtshof auch dieser Argumentation offensichtlich gefolgt. Das fand ich, also das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich auch gedacht hätte jetzt, dass die Tests eigentlich eine relativ niedrige Schwelle sind. Ne? Also, aber ja, auch da greifen die Gerichte mitunter ein.
Das liegt aber an der Rechtsgrundlage. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich freue mich, dass Sie diese Entscheidung ansprechen. Also die Entscheidung ist in der Sache total richtig. Die wird leider, ich habe das auch vorhin noch 5 Minuten, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, mit jemandem drüber gesprochen, der meinte, guck dir das mal an, haben die das nicht falsch verstanden. Also weil Herr Söder auf der Pressekonferenz da ja auch darauf hingewiesen hat. Mhm. Was das Problem war an diesem Beschluss, nicht an dem Beschluss, sondern an der Testpflicht war, so wie Sie das gerade gesagt haben, das sollte eine Beobachtung sein. Die Beobachtung ist in § 29 Infektionsschutzgesetz geregelt. Das ist einfach eine Regelung, wenn man zum Beispiel in Quarantäne ist, dann kann das Gesundheitsamt einen verpflichten, dass man zweimal am Tag Fieber misst zum Beispiel. Also die beobachten dann, entwickelt man jetzt noch Symptome, wenn man vorher noch keine hatte, oder wird das alles schlimmer? Und man kann auch in Verbindung mit einer anderen Vorschrift, mit § 25 ist das, da ist so eine, kann das Gesundheitsamt kann auf der Grundlage Tests anordnen, kann man Personen, die einer Beobachtung unterliegen, kann man auch sagen, die müssen sich testen lassen. Und dafür ist immer Voraussetzung, dass ich zumindest ansteckungsverdächtig bin. Also genauso wie bei der Quarantäne. Also das ist im Prinzip die gleiche Personengruppe. Personen, die ich unter Quarantäne stellen kann, die kann ich beobachten, und die kann ich im Rahmen der Beobachtung verpflichten, sich testen zu lassen. Und das ist, da diese Rechtsgrundlage hat Bayern gewählt in der Verordnung. Das steht da drin, das war eindeutig. Und dann hat der VGH München gesagt, das ist einfach die falsche Rechtsgrundlage, weil dafür wäre ja Voraussetzung, dass das ganze Personal in diesen Pflegeheimen mindestens ansteckungsverdächtig ist. Also da muss man quasi mindestens Kontaktperson ersten Grades sein. Was man natürlich nicht ist, wenn man keinen konkreten Verdacht hat. Also wenn dann niemand ist, von dem man weiß, dass der infiziert ist, dann sind die anderen natürlich auch nicht ansteckungsverdächtig. Und der VGH hat auch in dem Beschluss gesagt, er würde jetzt nichts dazu sagen, ob man nicht eine andere Rechtsgrundlage nehmen könnte, weil er könnte das jetzt nicht austauschen. Das ist ja so eine verwaltungsprozessuale Frage. Kann das Gericht dann einfach irgendwie eine andere Rechtsgrundlage nehmen? Und das geht natürlich nicht, wenn das so eindeutig ist. Und es geht wirklich nur um die Rechtsgrundlage. Wir können einfach 28 ohne A, also § 28 Absatz 1 nehmen, und Testpflichten anordnen für Personen, die auch nicht ansteckungsverdächtig sind. Das haben wir seit Monaten, in diesen Fleischzerlegungsbetrieben, also im Prinzip in diesen Schlachthöfen. Da haben wir das seit Monaten. Wir haben das zum Teil für Grenzpendler, das war auch in Bayern, wurde das auch angeordnet. Und man hat sogar im November durch das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, weil man hat das auch vorher schon auf 28 gestützt, da war dann das Problem, dass das Zitiergebot nicht eingehalten wurde, weil in 28 damals noch nicht die körperliche Unversehrtheit genannt wurde. Und dann kann man natürlich nichts drauf stützen, was irgendwie in die körperliche Unversehrtheit eingreift. Und im November hat man extra die körperliche Unversehrtheit jetzt auch aufgenommen in 28 Absatz 1 Satz 4. Dem Zitiergebot ist damit Rechnung getragen, und man kann Testpflichten in Pflegeheim oder im Fleischzerlegungsbetrieb oder auch in der Schule, in der Kita, das kann man alles einfach auch auf 28 Absatz 1 stützen. Also was Herr Söder da gesagt hat, das ist einfach falsch.
Okay, das ist ja gewissermaßen beruhigend, dass das dann nur ein Anwendungsfehler letzten Endes war und nicht, dass das tatsächlich die deutsche Rechtsordnung das irgendwie nicht vorsähe. Aber wenn wir gerade schon über Gerichtsentscheidungen sprechen, es ist mir hier gerade, während wir uns unterhalten, noch eine in den Postkasten geflattert und die bringt mich dann doch dazu, nochmal auf einen Aspekt zurückzukommen, über den wir schon in früheren Sendungen sprachen, nämlich die Frage Ungleichbehandlung, Ungeimpfte, Geimpfte. Hier ging es um ein Seniorenzentrum in, also entschieden hat jedenfalls die Justiz in Baden-Württemberg. Und dieses Seniorenzentrum hat halt gesagt, wir würden gerne unsere internen Gastronomiebetrieb wieder öffnen für alle Menschen, die hier leben, die bereits geimpft sind. Und wir würden das auch komplett nur mit geimpftem Personal durchführen, den Betrieb, also das Servieren der Speisen und so weiter. Und das wäre für die Heimbewohner doch nett. Dann könnten die halt mal beim Mittag- und Abendessen wieder hier zusammensitzen in der Gastro und so weiter. Naja, dieser Antrag wurde abgelehnt. Das Gericht hat das bestätigt und hat gesagt, nein. Also zum einen sei ja noch unklar, wie es mit der Ansteckung Dritter durch Geimpfte aussähe. Wobei allerdings, siehe letzte Folge, zumindest für den BioNTech-Impfstoff, ist das inzwischen eigentlich gar nicht mehr so unklar. Ich weiß jetzt nicht genau, womit die Heimbewohner hier geimpft waren. Und im Übrigen, das finde ich auch einen ganz interessanten Begründungsansatz, dürften Wohneinrichtungen, ich zitiere mal, für Seniorinnen und Senioren mittlerweile verbreitet durchgeimpft sein, sodass das Interesse, dort wieder ein gastronomisches Angebot zur Verfügung zu stellen, in einer Vielzahl von Einrichtungen bestehen werde. Nachdem die Verordnung insoweit bisher dennoch keine Sonderregelungen vorsehe, unterliefe die Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis für einen dieser gerade typischen Fälle den Willen der verordnungsgebenden Landesregierung. Ja Mensch, dann können wir das ja wohl nicht machen. Also wenn sozusagen in mehreren Situationen Leute sich auf diesen, wie ich finde, doch recht nachvollziehbaren Vortrag berufen, aber die Landesregierung das nicht will, dann geht das wohl auch nicht. Also Sie hören schon raus, ich bin etwas unglücklich mit der Entscheidung. Aber ich wollte da Sie dazu auch nochmal nach Ihrer Auffassung fragen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das ein ziemlich blinder Fleck ist im Verfassungsrechtsverständnis irgendwie der Landesregierung momentan. Aber was meinen Sie dazu?
Ja, vor allem, wenn man sagt, das betrifft im Prinzip alle oder jedenfalls die allermeisten, dann ist einfach die Verordnung an der Stelle rechtswidrig. Dann kann man ja, also entweder das eine oder das andere. Entweder ist es ein Ausnahmefall, dann sollte man das, also das genau, das können wir ja, kann ich ja gleich noch was zu sagen, aber dann wäre ich auch dafür, dass man das dann natürlich irgendwie zulässt. Und wenn es eh alle betrifft, sollte man vielleicht die Verordnung ändern. Und die Frage, ob es aber gerechtfertigt ist dann mit Café, und dass man das berücksichtigt mit den Geimpften, ich würde... Also dass diese Frage, sind die noch ansteckend, das ist natürlich eine wichtige Frage für so andere Bereiche, wo wir, wenn es dann um Impfstoffe geht, wo man das noch nicht so genau weiß oder wo dann vielleicht, das könnte ja sein, wenn wir jetzt über die Gastronomie so in der Öffentlichkeit sprechen, dass das Personal in der Gastronomie aber nicht geimpft wäre und dann sagen die, wir lassen nur Geimpfte da rein. Da könnten die natürlich das Personal irgendwie anstecken. Aber ich nehme mal an, dass in diesen Pflegeeinrichtungen das Personal ja auch geimpft sein wird. Das ist
ja das ja auch wollten dazu. Die auch ausdrücklich so machen, genau.
Und dann ist es ja sogar eigentlich egal, ob die noch ansteckend sind, weil wenn alle geimpft sind, selbst wenn einer diesen Erreger in sich trägt und weitertragen kann, dann kann ja keiner mehr schwer erkranken. Das zumindest steht ja fest, auch bei den anderen Impfstoffen.
Ja, es sei denn, der trüge den dann wiederum an den nächsten Besucher weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie mittelbar und sozusagen mit wie vielen Eventualitäten versehen wollen wir dieses mögliche, irgendwie denkbare Ansteckungsszenario denn wirklich noch versehen, um weiterhin Grundrechtseinschränkungen aufrechtzubehalten? Also wie theoretisch muss die Gefahr oder darf die Gefahr sein?
Und das, finde ich, sind auch die Bereiche, das war also im Dezember ging das mit dieser Diskussion ja los, unter diesem unsäglichen Stichwort Impfprivilegien. Da habe ich auch immer gesagt, also das Erste, was eigentlich zulässig sein muss, ist, dass in diesen Pflegeheimen, die sind natürlich auch die Ersten, die geimpft sind, aber dass man da wieder mehr Kontakte zulässt. Also einfach, weil das kann doch nicht ernsthaft sein, dass da jemand jetzt sagt, aber ich bin noch nicht geimpft, weil ich erst in der vierten ganz allgemeinen Gruppe bin. Und dann dürfen die sich im Seniorenheim, dürfen die dann da nicht gemeinsam essen oder so. Also das kann aus verschiedenen Gründen ja irgendwie nicht richtig sein. Ja, also das ist dann eine sehr interessante Gerichtsentscheidung. Ich hoffe, dass das dann irgendwie, dass das sich jetzt nicht alle so dran orientieren oder dass man dann da irgendwie in nächster Instanz natürlich dann Recht bekommt.
Da darf ich nochmal Wolfgang Kubicki zitieren, der bei uns im FAZ-Interview gesagt hat, dass er sich Solidarität für die geimpften 80-Jährigen wünscht, anstatt jetzt für die Nicht-Geimpften. Aber wo wir schon bei der Priorisierung beziehungsweise bei dem Impfen sind, wollte ich nochmal auf die Priorisierung kommen. Das ist ja auch etwas, was immer wieder ein Thema ist. Wir haben es gehört, am Wochenende haben drei Ministerpräsidenten darauf gedrängt, die Priorisierung jetzt mal langsam sein zu lassen, weil man auch merkt, dass es natürlich jetzt auch zu Reibungsverlusten kommt, ne? Also es geht langsamer als erhofft. Wie einfach ist denn das eigentlich, die Priorisierung da fallen zu lassen? Ist das sinnvoll und rechtlich machbar?
Ich würde sagen, jetzt so Stand jetzt, ich würde sie gar nicht fallen lassen. Das würde, man hat ja jetzt heute auch, das hat man auch jetzt in diesem Gesetz, mit dem man nochmal an das Infektionsschutzgesetz rangegangen ist, hat man sogar da auch nochmal was für die Rechtsgrundlage geändert, sowohl im Infektionsschutzgesetz jetzt endlich, da fehlt das ja bislang, als auch nochmal da im Sozialversicherungsrecht, wo es bislang geregelt war. Da steht natürlich da nach wie vor drin und ich würde auch nach wie vor sagen, dass natürlich die Risikogruppen, auch die, die jetzt erst in der zweiten Gruppe oder in der dritten Gruppe sind, dass die natürlich auch diesen Schutz vorrangig brauchen. Ich glaube, man kann aber trotzdem, das war ja vielleicht auch so ein bisschen die Idee seitens der Politik, dass man da so zweigleisig fährt, also dass einfach gerade so viel Impfstoff da ist, dass man natürlich die, die weiterhin den Anspruch haben, in Gruppe 2 oder 3 oder ich weiß nicht, vielleicht ist in Gruppe 1 ja dann auch noch jemand übrig, dass man die natürlich schon auch vorrangig impft, wenn die das möchten und sich da irgendwie anmelden und dass man aber gleichzeitig, wenn so viel Impfstoff doch gerade da ist, der ja offenbar irgendwie nicht verimpft wird, dass man das dann daneben auch also eröffnet für Personen, die ansonsten eigentlich noch nicht dran wären, ohne dass man dieses andere gefährdet. Also das wäre quasi so eine parallele Ausgestaltung.
Genau, aber letztendlich würde man dann die Priorisierung zumindest einschränken, ne? Das müsste möglich sein. Letztendlich kann man ja auch sagen, dass in dem aktuellen Beschluss das jetzt schon in diese Richtung geht, ne? Die sagen ja eigentlich formal, wir halten an der Priorisierung fest, ne? Aber dann wiederum auch nicht, weil in dem Moment, wo die Hausärzte da sind, machen die ihre eigenen Priorisierungen, ne? Und dann ist sowieso, also jetzt nicht gerade first come, first serve, aber die haben natürlich größeren Gestaltungsspielraum.
Aber diese Verordnung, die wird ja auch ständig geändert. Das ist ja auch irgendwie interessant, dass man im Prinzip mittlerweile fast jede Woche oder im 2-Wochen-Rhythmus irgendwas dran ändert wieder. Mittlerweile ist die halt an einigen Stellen, so bei diesen allgemeinen Klauseln so, also was heißt aufgeweicht? Letztlich ist das gut, weil sie dann so eine Flexibilität ermöglicht. Aber dass die schon, also ursprünglich wusste man ja nicht, müssen jetzt wirklich alle aus Gruppe 1 geimpft sein, bevor dann überhaupt der Erste aus Gruppe 2 geimpft sein kann. Und da sind jetzt viele so Klauseln drin, dass man zum einen, damit man Impfstoff auch nicht verwirft, dass man den dann auch schon nutzen darf und dass man ansonsten auch diese Übergänge fließender gestaltet und auch einfach Einzelfälle mehr berücksichtigt. Dadurch haben wir auf jeden Fall mehr Flexibilität. Und klar, das weicht die Priorisierung dann irgendwie auf, aber ich glaube, es wäre schon noch so im Rahmen dessen, was man da an der Stelle, so wie die Impfverordnung jetzt ist und wie man das dann punktuell auch ändern könnte.
Aber die Betriebsärzte kommen jetzt ins Spiel, ne? Also die sollen ja auch verimpfen perspektivisch. Das heißt, das sind ja dann die Gesunden mit 30er, 40er, 50er vielleicht in den Unternehmen, die dann auch mit dabei sind letztendlich. Also im Grunde genommen.
Aber sollen die jetzt auch schon im März? Naja,
also ehrlich gesagt, das ist ein bisschen vage gehalten in dem Beschluss. Also da fand ich nur eben interessant, dass die überhaupt jetzt ins Spiel gebracht wurden, weil dann ist man komplett im privatwirtschaftlichen Bereich, ne? Dann ist sozusagen das staatliche Monopol auch deutlich aufgeweicht in diesem Zusammenhang.
Gut, aber das wird man sehen. Ja, was heißt Monopol? Also die Betriebsärzte, die werden schon da auch im SGB 5, also im Sozialversicherungsrecht, auch schon bei den anderen so Präventionsmaßnahmen auch schon genannt als Adressaten. Die sind dann da so ein bisschen drin eingebunden, auch wie das dann vergütet wird und so. Aber ja, man versucht das halt dann schon noch auf mehr Schultern sozusagen zu verlagern. Ich frage mich, warum man nicht aktuell, also warum werden die Hausärzte erst ab April einbezogen? Warum macht man das nicht schon vorher? Man könnte ja zum Beispiel sagen, weil es gibt ja ganz viele Personen, die müssen jetzt zu ihrem Hausarzt, zu ihrer Hausärztin gehen und sich einen Attest ausstellen lassen für die Vorerkrankung, die sie haben. Das heißt, diese Person, also der Hausarzt oder die Hausärztin, die muss eh da drüber gucken. Ich muss da einmal hingehen oder vielleicht auch, klar, wenn die einen kennen, ruft man da an. Aber die Person muss da einmal drüber entscheiden und dieses Attest ausstellen. Das heißt, da ist schon so Verwaltungsaufwand. Warum kann man nicht sagen, zumindest die Person, die ja eh sich an die Praxis wenden, warum werden die nicht gleich da auch geimpft?
Alles in einem Zentrum
machen die Leute, wo es nach dem Alter geht. Ja, genau. Also das dann, und dann würde das ja auch die Priorisierung gar nicht aushebeln. Das würde das im Prinzip sogar eigentlich nur effizienter machen. Auch in den Praxen, die natürlich, die haben am Anfang sich auch etwas dagegen gewehrt, dass die jetzt die Atteste ausstellen müssen, weil die natürlich, das ist ein erhöhter Aufwand. Auf jeden Fall.
Ja, in Sachen Effizienz haben wir noch viel Luft nach oben. Aber ich würde sagen, damit wären wir jetzt schon am Ende. Wir haben wirklich eine ganze Menge Aspekte jetzt vertieft. Herzlichen Dank, Frau Kiesling, dass Sie uns der Rede und Antwort standen.
Ja, danke.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Ja, das war unser doch recht voluminöser Corona-Blog, aber das ist natürlich auch der Aktualität geschuldet und es wurde ja doch auch einiges Interessantes entschieden. Jetzt kommen wir aber zu CETA. Ja, und das ist eben kein neuer Impfstoff, das muss man heutzutage immer dazu sagen, sondern es ist das Freihandelsabkommen zwischen Kanada, der EU und den Mitgliedstaaten, das schon vor einiger Zeit abgeschlossen wurde. Seit 2017 ist es in Kraft und wirkt zumindest provisorisch. Ja, war übrigens im Jahr 2016, lang, lang ist es her, ein mega Aufregerthema. Hat die Massen auf die Straße getrieben. Man muss ehrlicherweise sagen, vor allen Dingen in Verbindung mit einem anderen Freihandelsabkommen, was das Zeitliche zwischendurch gesegnet hat, nämlich das TTIP, ne? Also das das TTIP. Transatlantische Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten wurde dann unter dem damals frisch gewählten Präsidenten Donald Trump auch beerdigt und hat seitdem auch nicht mehr hervorgeguckt, muss man sagen. Aber CETA beschäftigt uns weiter und auch die Gerichte.
In der Tat, denn so ganz in trockenen Tüchern ist auch CETA nicht. Du sagtest es gerade schon, es ist zwar in Kraft, aber nur provisorisch und auch nur in Teilen. Wie kommt es dazu? Na, folgendermaßen. Also im Jahr 2016 gab es eben breiten Protest, vor allem gegen TTIP, aber auch gegen CETA. Und dieser Protest manifestierte sich durchaus auch in der, nicht nur auf den Straßen, sondern durchaus auch im Deutschen Bundestag, namentlich zum Beispiel von Seiten der Linkspartei. Und Steine des Anstoßes waren verschiedene Dinge, aber zum einen natürlich einfach die Handelserleichterungen, die Sorgen, dass bestimmte hierzulande geltende Schutzstandards in Zukunft unterschritten werden können und insbesondere auch die vorgesehene Schiedsgerichtsbarkeit, bei der dann also etwaige Investitionsstreitigkeiten eben nicht vor einem staatlichen deutschen Gericht zu entscheiden gewesen wären, sondern vor einem Schiedsgericht. Und da sind die Leute dann ja immer schnell mit so Begriffen wie Paralleljustiz und Ähnlichem bei der Hand und finden das ganz furchtbar. Und der Deutsche Bundestag als Ganzer jedenfalls, der hat dann im September 2016 war es, eine Stellungnahme abgegeben, in der er der Bundesregierung im Prinzip grünes Licht gegeben hat, diesem Abkommen auf EU-Ebene beim Europäischen Rat grünes Licht zu erteilen, wenn auch eben nur vorläufig und mit bestimmten Einschränkungen. Und gegen diese Zustimmung an sich gibt es eine Verfassungsbeschwerde, also gegen die Zustimmung des Deutschlands zu diesem Abkommen gibt es eine Verfassungsbeschwerde, über die ist noch nicht entschieden, muss man an dieser Stelle sagen. Vermutlich wird das in den kommenden Monaten passieren. Und diese Verfassungsbeschwerde, die betrifft auch eigentlich sozusagen den Kern dessen, worüber wir hier streiten. Ja, also die betrifft die Frage, ob die EU hier ultra vires, also jenseits ihrer Kompetenzen gehandelt hat, als sie dieses Abkommen abgeschlossen hat, weil darin eben bestimmte Dinge vorgesehen sind, die einfach die Mitgliedstaaten nur individuell hätten vereinbaren dürfen oder nicht. Und das wird eine spannende Geschichte, da steht die Entscheidung noch aus. Aber die Linke meint jetzt, naja, okay, das ist ja schön, dass da noch eine Entscheidung kommt, aber irgendwie ist dieses Abkommen jetzt halt trotzdem, wenn auch, wie gesagt, mit einigen ausgenommenen Passagen, aber trotzdem vorläufig in Kraft seit inzwischen irgendwie dann auch 4 Jahren oder so. Wir finden, dass der Bundestag damals schon noch mehr hätte machen müssen. Das reicht nicht, das einfach nur mit ein paar Fußnoten zu versehen und zu sagen, ja, ihr müsst nochmal und so weiter, sondern schon damals hättet ihr entweder der Regierung da gar kein grünes Licht geben dürfen oder ihr hättet ein Mandatsgesetz erlassen müssen, was die Regierung ausdrücklich bevollmächtigt, da ihre Zustimmung zu erteilen.
Und da geht es ja immer darum, dass ja Europa jetzt kein undefinierbares Gebilde ist, wo wir mal irgendwann mal ein paar Rechte hingegeben waren und haben und das war's, sondern Europa ist ja etwas, was quasi sich ständig fortentwickelt und was auch ausgestaltet werden muss. Das ist im Grunde genommen immer so ein bisschen, also war jetzt auch dieser Kern des Verfahrens jetzt, es war ein Organstreitverfahren, was die Linke da angestrengt hat und da ging es um Artikel 23 Grundgesetz und inwieweit dem Bundestag eine Integrationsverantwortung trifft, ne? Also das ist ja auch immer etwas, was wir einfach schon seit x Jahren immer wieder diskutiert haben. Das spielte natürlich bei der Griechenland-Rettung auch immer wieder eine Rolle, ne? Da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch sehr mahnende Worte immer wieder an den Bundestag gerichtet und gesagt, ihr müsst euch involvieren, ihr seid diejenigen, die auch die Budgethoheit haben, ne? Ihr müsst euch drum kümmern. Ja, und auch hier ist es sozusagen eine ähnliche Argumentation von Seiten der Linken, die gesagt haben, naja, also wir können hier nicht einfach nur, dass der EU überlassen, also dass die hier Freihandelsabkommen abschließt, sondern der Bundestag als solcher muss tatsächlich Verantwortung übernehmen und die Sache gestalten. Das ist quasi der gedankliche Überbau.
Ja, also eine Zustimmung, das Verfahren, das Abkommen ist ohnehin als gemischtes Abkommen ausgestaltet. Das heißt, der Bundestag müsste dann auch nochmal zustimmen. Allerdings darauf wiederum, wartet man wiederum, bis das Bundesverfassungsgericht die gerade erwähnte Hauptsacheentscheidung sozusagen getroffen hat, die voraussichtlich in ein paar Monaten bevorsteht. Aber jetzt jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht zunächst mal über das Verhalten des Bundestags damals im September 2016 zu urteilen gehabt und insoweit hat es halt gesagt, nee, das war schon in Ordnung. Also erstens hat der Bundestag sich im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus intensiv mit diesem Abkommen und seinen Inhalten und so weiter befasst. Er hat seine vorläufige Zustimmung ja auch mit gewissen Einschränkungen versehen und im Übrigen, wenn es sich erweisen sollte, dass die EU beim Abschluss dieses Abkommens tatsächlich ihre Kompetenzen überschritten hat, dann hätte auch ein etwaiges Mandatsgesetz, wie die Linke es fordert, die Sache auch nicht besser gemacht. Ja, also dann hätte Deutschland einfach in keinem Fall damit machen dürfen. Und insofern gibt's jetzt also auch hätte es qualitativ nichts gegeben, was der Bundestag im Jahr 2016 großartig anders hätte machen können, was aus verfassungsrechtlicher Perspektive einen Unterschied gemacht hätte.
Vielleicht da auch nochmal den Bogen spannen. Ultra vires ist ja etwas, was Juristen und womöglich auch viele Nicht-Juristen inzwischen auch schon kennen. Ja, wir erinnern uns an vergangenen Mai und das PSPP-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ich bin übrigens immer versucht inzwischen FFP2 dazu zu sagen, aber es ging natürlich nicht um Masken, sondern es ging um das EZB-Anleihekaufprogramm, ja, mit dem Milliarden da in die Märkte gepumpt wurden, auch zur Stabilisierung der Finanzmärkte oder auch überhaupt der Haushalte der EU-Staaten. Und da wurde ja zum allerersten Mal tatsächlich ein Ultra-Vires-Akt festgestellt, also ein ausbrechender Rechtsakt, den hier einerseits die EZB, aber auch vor allen Dingen der EuGH begangen haben sollen, indem der EuGH eben die Kontrolle versagte in diesem Kontext. Und insofern ist uns Ultra-Vires jetzt wohl vertraut und auch hier spielte es wieder eine Rolle, spielt eben schon seit langem eine Rolle und wie gesagt, hier hat das Bundesverfassungsgericht das eben noch nicht festgestellt, man kann sagen, aber auch nicht komplett ausgeschlossen, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich, das ist diese Entscheidung ist eigentlich mehr so die Ouvertüre für die eigentliche CETA-Entscheidung, die dann eben voraussichtlich dieses Jahr irgendwann fallen wird. Und da darf man allerdings gespannt sein. Ne? Das wäre zumindest im Bereich des durchaus Vorstellbaren, dass das Bundesverfassungsgericht da sagt, doch tatsächlich die EU hat bei Abschluss dieses Abkommens ihre Kompetenzen überschritten. Insofern darf Deutschland das auch nicht endgültig ratifizieren, sondern im Gegenteil gar nicht mehr anwenden oder so. Das wäre vorstellbar, das wird spannend. Darüber werden wir nochmal reden, wenn es soweit ist. Aber wir dachten so, damit ihr es schon mal im Ohr klingeln habt bei dem Thema, nehmen wir diese erste Entscheidung hier auch schon mal mit.
Ja, und wir wollten auch mal an vergangene Zeiten erinnern, ne? Wo Aufregerthema genau. Noch einen anderen Drall hatten.
Chlorhühnchen und so, ja, war ein Stichwort.
Ganz toll. Gut, aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Internationalen Strafgerichtshof, der gestern angekündigt hat, nun Ermittlungen aufzunehmen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt oder etwas präziser im Zusammenhang mit den Vorfällen ab Mitte Juni 2014, also insbesondere dem Gaza-Krieg vom Sommer 2014. Damals, man erinnert sich, ist es 50 Tage lang zu Kampfhandlungen gekommen. Über 2000 Palästinenser und über 70 Israelis wurden dabei getötet und Amnesty International hat damals beiden Seiten Kriegsverbrechen vorgeworfen. Und das ist jetzt, wie gesagt, zunächst mal überhaupt nur die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens, also was dabei rauskommt und wer da am Ende möglicherweise angeklagt oder gar verurteilt wird, das steht alles noch in sehr, sehr weiter Ferne. Warum sprechen wir dann trotzdem drüber? Wir sprechen drüber, weil es bemerkenswert ist, dass der ISTGH sich überhaupt für zuständig hält, in dieser Konstellation zu ermitteln, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Ja, es setzt ja nämlich voraus, dass ein Staat das beantragt und dass dieser Staat zuvor dem Rom-Statut, also dem Statut, das sozusagen die Gerichtsbarkeit des ISTGH konstituiert, beigetreten ist. Und nicht zuletzt, dass es sich bei diesem Staat, der also dabei getreten ist und der die Eröffnung von Ermittlungen erbittet, auch tatsächlich um einen Staat handelt. Und zwar ist konkret in Artikel 12 des Rom-Statuts die Rede davon, dass der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat, eben einen Antrag stellt, dass der ISTGH da tätig werden soll. Und nun hat also der Palästina im Jahr 2015 seine Beitrittsurkunde zum Rom-Statut tatsächlich bei den Vereinten Nationen hinterlegt und ist damit zunächst mal formal Vertragsstaat geworden. Und 2018 hat die palästinensische Führung dann beim ISTGH auch beantragt, dass, Zitat, die Situation im Staat Palästina untersucht werden solle, und zwar, Zitat, in allen Teilen des Territoriums des Staats Palästina, also insbesondere einschließlich der umkämpften Gebiete im Gazastreifen, im Westjordanland und Ostjerusalem.
Also politisch durchaus heikel, ne?
Ja, politisch überaus heikel natürlich, weil Israel eben natürlich sagen würde, nein, das ist einfach hier israelisches Staatsgebiet. Ja, also es geht ja hier eben um das Gebiet mit israelischen Siedlungen, bei dem aber natürlich die Palästinenser sagen, das gehört weiterhin uns und so weiter. Und Israel sagt halt, das ist ja völlig absurd, ihr sozusagen, wenn überhaupt irgendjemand dafür zuständig wäre, hier einen Antrag auf Ermittlungen beim ISTGH zu stellen, dann wären wir das. Denn das ist unser Staatsgebiet und es hat ja sozusagen Kampfhandlungen von beiden Seiten gegeben. Und wenn, dann wären wir hier antragsbefugt und nicht die Gegenseite. Aber das hat der ISTGH eben anders beantwortet. Zwar gibt es da eine eigene Verfahrensart, in der erstmal die Zuständigkeit geklärt wird. Da entscheidet eine Kammer von 3 Richtern und die haben im Februar dieses Jahres einstimmig beschlossen, dass Palästina also zunächst erstens eben Vertragspartei des Rom-Statuts geworden sei und dass es damit zweitens auch ein Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat, sei im Sinne eben des insoweit maßgeblichen Artikels 12, und zwar ganz Palästina, einschließlich der von Israel besetzten Gebiete, nämlich eben Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem. Und der ISTGH, ja, laviert sich da so ein bisschen an der Gretchenfrage vorbei, indem er sagt, na ja, also ob Palästina jetzt auch ein Staat im Sinne des Völkerrechts ist, ob es sozusagen, also und insbesondere, ob das dann auch diese Gebiete mit umfasst, ja, also da gibt es ja schon dann gewisse Kriterien, nach denen sich das bemisst, inwieweit kann denn dort Hoheitsgewalt ausgeübt werden und von wem, inwieweit gibt es denn zum Beispiel eine eigene palästinensische Gerichtsbarkeit, die Palästina auf den ISDGH in Teilen überhaupt übertragen könnte und so, ja, also diese völkerrechtliche Dimension der Frage, die müssen wir gar nicht so endgültig beantworten, sondern es reicht uns quasi aus, dass sozusagen, also jetzt mal untechnisch formuliert, eine gewisse Plausibilität der Staatlichkeit besteht. Denn, und das ist natürlich schon ein nachvollziehbares Argument, es liegt ja bei der Art von Verfahren, die den ISDGH beschäftigen, oftmals in der Natur der Sache, dass es gerade darum geht, dass sozusagen Hoheitsansprüche über bestimmte Gebiete umstritten sind und dass es wegen dieses Streits zu Kampfhandlungen kommt und dass dann vielleicht sogar regelmäßig die eine Seite sagen wird, Moment mal, wenn überhaupt, da, also das ist ja hier schließlich unser Staatsgebiet und die andere Seite hat ja somit schon von vornherein gar nicht die Möglichkeit, hier irgendwie einen Antrag auf Ermittlungen zu stellen und sozusagen deshalb dürfe quasi der ISDGH einen etwas weicheren Staatenbegriff vielleicht anlegen, als das sonstige Völkerrecht es tut und das reiche aus und das klingt natürlich ja, schon irgendwie nachvollziehbar, würde ich sagen. Mhm. Allerdings ist es auch auf viel Protest gestoßen, natürlich von israelischer Seite, auch von deutscher Seite aus beispielsweise. Und ja, man muss jetzt natürlich mal abwarten, was dann, also wie gesagt, bisher ist es ja nur ein Ermittlungsverfahren, aber wenn der ISDGH sich also ernstlich anschicken wollte, am Ende Anklage gegen israelische Militärs oder Regierungspolitiker oder ähnliches zu erheben, dann bin ich mal sehr gespannt, wie lange es den ISDGH noch gibt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das wird nicht ernsthaft praktikabel sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür wird der Protest viel zu groß sein. Aber es ist trotzdem interessant, dass man diesen Schritt gewagt hat.
Ja, verfahrensrechtlich eigentlich ein kleiner Schritt, ne, aber politisch natürlich ein riesiger. Und jetzt wird man sehen, wie es weitergeht. Dauert wahrscheinlich wirklich noch etliche Zeit,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also gut, aber dann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt auch quasi im Hinterkopf und können da vielleicht auch mit wachem Auge sich das mal angucken. Mhm. Und wir kommen aber jetzt zum Nachtrag. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende zu.
Der Nachtrag besteht darin, dass die AfD nun also doch als Verdachtsfall eingestuft ist. Jetzt ist es
wobei,
gewissermaßen.
Also doch, also ich meine, damit haben wir immer gerechnet. Ne? Wir haben ja auch schon häufiger darüber berichtet. Das ist jetzt sozusagen Vollzug, ne? Oder wie
das stimmt. Ich wollte erst sagen, es ist jetzt offiziell, aber das ist ja, wäre ja auch schon wieder ein bisschen falsch, denn offiziell in dem Sinne, dass also das Bundesamt für Verfassungsschutz sagen würde, ja, so ist es ja gerade nicht, ne? Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich ja in dem laufenden Verfahren vor dem VG Köln, wir sprachen vor einigen Folgen darüber, eben verpflichtet, öffentlich nicht verlautbaren zu lassen, dass es die AfD als Verdachtsfall einstuft, aber inzwischen hat es das eben intern sehr wohl getan, ja, das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob ich über etwas öffentlich reden darf oder ob ich es intern vollziehen darf. Und diese Information ist auf welchen Wegen auch immer dann natürlich doch an die Öffentlichkeit gelangt. Da beschwert sich die AfD natürlich so ein bisschen und sagt, na, hier wird ja super, hier wird ja die gerichtliche Entscheidung oder die Zusage des BfV total unterlaufen. Ja, im Zweifelsfall könnte man natürlich auch argwöhnen, dass so etwas sogar gezielt durchgestochen worden ist vom BfV. Das weiß man jetzt nicht, ja, aber ich meine, letzten Endes, da sind dann doch genügend Personen involviert, auch über das BMI und die Landesverfassungsschutzbehörden, dass es nicht ernstlich verwundern kann, dass diese Info irgendwie an irgendeiner Stelle durchsickert. Da muss man jetzt sozusagen gar keinen bösen Plan der Behördenspitze unterstellen, die irgendwie sozusagen diese Stillhaltererklärung gezielt hätte unterlaufen wollen. Ich glaube, das passiert in so einem Fall schon auch von selbst und auf organischem Wege. Also damit ist aber natürlich diese Information in der Welt für die AfD sicherlich schmerzlich. Man vor allen Dingen jetzt auch wirklich doch schon relativ knapp vor der Bundestagswahl. Ne? Es gibt ja vom Bundesverfassungsgericht so diese Ansage, dass also Solche Entscheidungen dieses Kalibers eben spätestens 5 Monate vor einer Bundestagswahl bekannt zu machen sein oder dann eben erst danach, weil andernfalls das doch einen argen Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien vor der Wahl bedeuten würde. Jetzt sind es eben gerade mal, 6,5 Monate oder sowas in der Größenordnung vor der Bundestagswahl oder 7, also etwas mehr, aber gleichwohl. Ist das natürlich ein Faktor irgendwie, der da eine Rolle spielen dürfte. Und man muss allerdings auch sagen, nicht nur, dass das BfV sich vor Gericht selbst verpflichtet hat, nicht darüber zu reden, sondern sie haben sich auch selbst verpflichtet, Funktionäre der Partei sowie Wahlbewerber während des laufenden gerichtlichen Verfahrens auch nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu überwachen. Mhm. Das heißt, nicht nur, dass sie das nicht sagen dürfen, dass die AfD jetzt ein Verdachtsfall ist, sondern sie dürfen auch von den ganzen zusätzlichen Befugnissen, die diese Einstufung ihnen eigentlich eröffnet, eben doch keinen Gebrauch machen. Es sei denn natürlich wiederum, es betrifft Mitglieder des Flügels oder der jungen Alternative, denn die sind ja schon seit längerer Zeit als Verdachtsfall eingestuft. Neu ist ja jetzt nur sozusagen die Hochstufung der Partei als Ganzes. Insofern ändert sich wahrscheinlich wirklich vorrangig erstmal der Aktenschrank, in dem die Unterlagen da beim BfV irgendwie abgeheftet werden. Aber das ist natürlich jetzt eben auch nur so lange der Fall, bis dann das VG Köln im Eilverfahren mal entschieden hat, was möglicherweise auch noch vor der Bundestagswahl passieren könnte. Ist auf jeden Fall ein Eilverfahren, das sich lange ziehen wird. Ja, 1100 Seiten Gutachten und natürlich eine Entscheidung von enormem Gewicht. Da will man als einfaches Verwaltungsgericht jetzt auch nicht daneben liegen, sage ich mal.
Da ist Eil auch relativ, würde genau. ich mal sagen, in diesem Zusammenhang.
Genau. Theoretisch könnte es natürlich sogar noch bis nach der Bundestagswahl dauern. Es könnte aber eben auch kurz vorher irgendwie in ein paar Monaten vorher noch eine Entscheidung zumindest vom VG Köln mal kommen. Damit ist natürlich die gerichtliche Aussetzung dann noch lange nicht am Ende. Ja, dann gibt es eine zweite Instanz im Eilverfahren und dann gibt es noch das Hauptsacheverfahren und so. Also mit anderen Worten, dieser Streit über diese Einstufung, der wird uns insgesamt noch über Jahre begleiten. Aber diese Stillhalteverfügung, die das BfV abgegeben hat, die gilt nach meinem Verständnis jetzt mal erstmal nur bis zur Entscheidung des VG Köln in der ersten Instanz. Denn das wäre ja auch absurd, wenn man sich sozusagen für auf Jahre hinaus verpflichten würde, nicht darüber zu reden und auch von den neuen Kompetenzen gar nicht wirklich Gebrauch zu machen. Das käme dann ja einer aufschiebenden Wirkung gleich, die im Gesetz eigentlich eben gar nicht angelegt ist für Klagen dieser Art. Aber ja, das ist, glaube ich, so der Zwischenstand, den wir hier mal mitteilen wollten.
Genau, das in aller Kürze zur AfD. Und nun kommen wir zum gerechten Urteil. Und es ist endlich mal wieder was Launiges. Ich finde, das haben wir uns jetzt auch verdient.
Allerdings.
Geht nämlich um einen wunderbaren Hochstaplerfall und die mögen ja die Leute sehr gerne, ich übrigens auch, was immer so faszinierend ist, wie weit man noch kommt mit einem abgebrochenen Jurastudium. Allerdings aber auch nicht ganz weit, denn hier in diesem konkreten Fall, es ging um einen inzwischen 35 Jahre alten Mann, der wurde gestoppt. Deswegen ist es auch das gerechte Urteil. Hier haben wir es zu tun mit einem Urteil des Amtsgerichts München. Das habe ich übrigens der LTO entnommen, also den Kollegen von LTO. Geklaut. Und da können wir uns mal angucken, was der eigentlich gemacht hat. Ist wirklich ganz hübsch und es kam jetzt nur jemand, also ich würde sagen, mittelbar zu Schaden, würde ich mal sagen. Deswegen mag ich diese Hochstapler-Geschichten auch so gerne. Also der Mann hat eine Ausbildung in einem Münchner Notariat gemacht und hat im November 2015 Beglaubigungen juristischer Staatsexamenszeugnisse gefälscht. Und er hat sich selber, obwohl er eben wie gesagt nur 6 Jahre Jura studiert hat und dann hingeschmissen hat, hat sich selber Prädikatsexamina gegönnt. Nämlich im ersten Examen hat er beeindruckende 12,48 Punkte gesammelt.
Das ist stattlich.
Und im zweiten Examen dann 11,64 Punkte. Also wirklich, also bezaubernd. Man kommt da an diesem Kandidaten kommt man nicht vorbei. Deswegen war es ihm auch ein leichtes, seine Zulassung zu besorgen und tatsächlich mehr als 3 Jahre als Rechtsanwalt und Syndikusanwalt zu arbeiten. Fing an in einer Großkanzlei. Dort verdiente er in 2 Jahren knapp 200.000 Euro übrigens. Also jetzt nicht ganz, ganz oben an der eine Karriereleiter. Es gibt ja schon tatsächlich Leute, die mit einem Einstiegsgehalt von 110.000 Euro plus einsteigen, aber es war schon auch stattlich, ne?
Ja, also ich glaube, nach dem abgebrochenen Jurastudium ist das ganz okay.
Ja, und immerhin, das hat zur Ehrenrettung dieser Großkanzlei gesagt, bewertete man seine Leistungen da durchaus kritisch, schreiben die Kollegen von LTO. Und dann hat er sich aber was Neues gesucht, hat dann auch erstmal zwei Jobangebote ausgeschlagen, wo tatsächlich das Anfangsgehalt bei 100.000 Euro lag. Und er hat sich dann aber entschieden, für ein großes Versicherungsunternehmen als Syndikusanwalt zu arbeiten und hat da von April 2018 bis zum September 2019 ein Gehalt von 132.000 Euro verdient und war auch durchaus geschätzt als Kollege. Also er hat auch durchaus durchaus Lob eingefangen, ja, aber er war da unzufrieden und wollte nochmal wechseln. Und das hat ihm dann tatsächlich das Genick gebrochen. Also er hat bei einer Kanzlei angeheuert, die wollten ihn auch einstellen und haben dann aber, wurden stutzig und so kann es manchmal gehen, weil sie auf das Datum geschaut haben, an dem er eins seiner beiden Staatsexamen, ich weiß gar nicht genau, erst das zweite Examenszeugnis war ausgestellt auf einen Montag und das fiel nur leider in diesem Jahr auf einem Pfingstmontag und das ist irgendjemanden, der einen dicken Bonus verdient hat bei dieser Kanzlei aufgefallen. Die haben dann im Kalender geschaut und fanden das merkwürdig, dass sowas tatsächlich dann eine Prüfung am Pfingstmontag abgeleistet wird und hatten dann beim Justizprüfungsamt mal nachgehorcht und die haben dann flog die Sache auf, ne? Die haben dann mitgeteilt, also das gab es niemals und dann wurde klar, dieser Mann ist ein Hochstapler.
Aber die müssen doch schon irgendwie aus anderen Gründen Verdacht gehabt haben, oder? Also ich meine, da kommt doch kein Mensch auf die Idee, wenn man nicht ohnehin schon skeptisch ist, das Datum des Zeugnisses abzugleichen, oder? Also das würde mir nie einfallen.
Aber der Punkt ist ja schon auch, dass der ja da gerade erst angefangen hat, also beziehungsweise ein Angebot bekommen hat. Die hatten also eigentlich noch gar keinen Grund, merkwürdig zu finden. Also wenn du da schon ein Jahr oder 2 Jahre arbeitest, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht mal ins Schleudern kommt und sich wundert, warum der Kollege Quatsch abliefert, der, wenn es doch eigentlich so ein hervorragender Jurist gewesen ist, aber so war es ja gerade nicht. Mhm. Ja, und so fiel das wohl offensichtlich auf und der junge Mann ist jetzt geläutert, wurde verurteilt von Amtsgericht München tatsächlich, also ich meine, ehrlich gesagt noch verhältnismäßig glimpflich da weggekommen. Ne? Also er wurde verurteilt wegen Betrug und versuchten Betruges in 6 Fällen und Urkundenfälschung in 22 Fällen. Und er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren zur Bewährung verurteilt. Und außerdem muss er rund 325.000 Euro Wertersatz leisten. Das sind dann nämlich die Gehälter. Das ist ja auch ganz interessant, ne? Weil bei solchen Fällen ja auch mal ein bisschen schwierig ist herauszufinden, wo eigentlich der Schaden liegt oder wie hoch der ist. Ja,
naja, vor allem, wenn jemand offenbar, ja genau, also gut, in seinem Fall war es ja offenbar nicht ganz so zufriedenstellend, aber da gab es ja auch schon andere Hochstaplerfälle, wo Leute jahrzehntelang teilweise in Betrieben gearbeitet haben und wirklich geschätzt wurden und alle meinten, ja, der hat einen guten Job gemacht und meiner Erinnerung nach hat die Rechtsprechung trotzdem auch das dann als Schaden anerkannt, obwohl man da ja wirklich schon fragen kann, ja, wieso eigentlich, ne, wenn die Leistung doch offenbar zufriedenstellend war, wo ist dann der Schaden, aber hier war es ja augenscheinlich ein bisschen anders.
Ja, beziehungsweise hier, das ist dann immer die Krücke, die man dann nutzt, ist, dass ihm die erforderliche fachliche Qualifikation gefehlt hat und deswegen habe er keine gleichwertige Gegenleistung für die ihm gewährte Vergütung erbringen können. Das ist die Argumentation. Naja, also ist eine Krücke, aber eine, die nachvollziehbar ist, so kommt man dann auch zum Schaden und auch zu der Tatsache, dass er da einen Wertersatz leisten muss. Und übrigens hat auch die Kanzleien hat das teuer zu stehen gekommen, also zumindest die eine bei der Großkanzlei, bei der er angefangen hat, die hat wohl tatsächlich den Mandanten auch das Geld, das Honorar zurückgezahlt für die Arbeit, die er getätigt hat. Und das ist, war dann immerhin ein relativ stolzer Preis von knapp 500.000 Euro.
Tja.
Tja, so ist das. Ja, aber wie gesagt, erstaunlich, der junge Mann macht jetzt übrigens eine Ausbildung im Handwerk.
Okay.
Und man hofft, dass er da vielleicht nicht weiter in Versuchung kommt. Man weiß es nicht.
Ich würde gerade sagen, Berufsverbot für juristische Berufe hätte sich ja in diesem Fall als Nebenstrafe erübrigt, nachdem er das ohnehin nicht darf. Aber gut, okay, das finde ich in der Tat eine ganz heitere Geschichte. Und ich würde sagen, das ist doch auch ein schöner Ausstieg aus der Sendung.
Ja.
Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und freuen uns natürlich ebenfalls, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr uns vielleicht Kommentare da lasst und oder Sternchen gebt. Und natürlich, wenn ihr auf faz.net/Einspruch testen geht und euch ein Probeabo klickt. Ja. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund und bis nächste Woche.
Ja, wir grooven uns wieder aus dem Podcast. Ich wünsche auch eine wunderbare Restwoche. Viel Spaß bei dem Schaubild über die Corona-Beschlüsse. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mittwoch. Tschüss.
Ciao.